Ich habe die Freude, mit euch heute durch Jesaja zu gehen. Genau, also nicht das ganze Buch. He? Wir haben hier nicht so lange Zeit. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht heute ab. Keine Angst. Genau, für die, die nicht so genau wissen oder einfach mal gehört haben von Jesaja, wo stehen wir da? Oh, das sehen wir dann gut. Das war mal ursprünglich eine andere Farbe. Wir schaffen das. Genau, also, die Stämme von Israel, die hatten ja 12 Stämme gehabt. Das ist ein Königreich irgendwann mal geworden, wo die Israeliten gefunden haben, wir möchten auch einen König haben. Und dann sind die 12 Stämme irgendwann in zwei Reich gespalten geworden. Ins Nordreich und ins Südreich. Das Nordreich hat man Israel genannt, das Südreich Juda. Und das ist dann alles in dieser Königszeit passiert. Und hier haben wir so ein bisschen wie eine Zeitlinie. Also das Königreich Israel ist in die zwei Reiche gespalten geworden. Und dann hat es ganze Haufen Könige gegeben in diesen zwei verschiedenen Reichen. Und das ist jetzt nur eine Schätzung, aber einfach wirklich so 15% von diesen Königen sind Gott treu geblieben von Israel. Ganz Haufen von diesen Königen haben entweder gut gestartet und haben dann Gott auf ihrem Weg verloren und haben Israel immer wieder zum Götzendienst verführt, oder sie haben schon schlecht gestartet und sind noch schlechter weitergegangen. Genau, und dann ist der König Usia gekommen und der hatte so eine Zeitperiode vom Frieden. Und als er gestorben ist, in diesem Jahr, ist Jesaja gekommen, hat seine Berufung von Gott bekommen und hat von dann an am Königshof gedient. Er war dort Prophet gewesen, hat die Botschaften, die er von Gott bekommen hat, übergebracht. Probiert die Könige, er hat 4 Könige in seiner Zeit, von Gott zu beeinflussen. Mal mehr, mal weniger mit der Folge. Genau. Und dann hat er erlebt, wie das Nordreich von den Feinden eingenommen geworden ist. Und er hat gesehen, wie die Feinde kommen von der Stadtmauer von Jerusalem. Und man geht davon aus, dass seine Zeit bis ungefähr 701 vor Christus gegangen ist. Also er hat nicht erlebt, wie sein Königreich, Juda, Südreich, zerfallen ist. Und er hat auch nicht das Exil und was auch danach passiert ist, erlebt. Aber er ist ja der Prophet. Und wenn man sein Buch Jesaja durchliest, dann merkt man, es hat so vielleicht 3 Teile. Ein Teil, ein grosser, Kapitel 1 bis 39, geht um die Prophezeiungen. Gott wird richten. Israel, wach auf. Jesajas Leidenschaft war, sein Volk wach zu rütteln, zur Umkehr bringen, Buß tun, vielleicht wäre Gott gnädig. Und dann ab 40 bis 55, irgendwo so dort rum, wechselt es sofort. Plötzlich ist Jesaja mit dem Exil. Und plötzlich gibt es nicht mehr Gerichtswort, sondern Trostwort. Plötzlich tut Jesaja dort sein Volk trösten. Und tut verheißen, das Exil, wo ihr gerade drinnen seid, das wird nicht ewig gehen. Irgendwann kommt der Tag der Rückkehr. Und dann ab Kapitel 56 bis 66 geht es dann nochmal weiter in die Zukunft, wo die Israeliten zurückkommen nach Jerusalem und dann einen neuen Auftrag bekommen als Volk Gottes. Jesaja hat nicht all diese Zeitperioden erlebt. Und dann geht man manchmal davon aus, dass andere geschrieben haben. Ich persönlich sehe kein Problem, wenn er als Prophet prophetische Sachen bekommt. Das kann man aber nehmen, wie man will. Am Schluss spricht ja trotzdem Gott durch die Bibel. Am Schluss ist es ja trotzdem der Heilige Geist, der dort drinnen redet. Und dann ist es auch nicht ganz so tragisch, wer das am Schluss geschrieben hat. Und unser Kapitel 43 ist mit drin, nach diesen vielen, vielen Gerichtsworten, in dieser Trost. In diesem verheißungsvollen, dein Exil geht nicht ewig, du kommst wieder zurück, ich befreie dich. Und Gott, oder ja, das Kapitel startet mit «Und nun» und der Wechsel von Gericht zu Trost, der ist mega bedeutend, weil es heisst, ich als Mensch kann das nicht verändern. Israel als Volk hat nichts tun können, dass sein Exil endet. Das war nur göttliche Gnade, die das verändern und gesagt. Und um meinem Namen zu willen, will ich dich befreien, Israel. Und unter dem Ganzen möchte ich gerne die nächste Zeit legen. Ja, der Herr, unser Erlöser. Der Erlöser von Israel. Und durch das Kapitel ein bisschen durchgehen und das mal geniessen. Einfach immer wieder. Da hat so viel Trost, so viel Zuversicht, so viel Gutes, wo wir uns einfach auf die Zunge können lassen können. Genau. Die ersten 7 Verse. Wenn man Kapitel 43 mal gehört hat, kennt man sicher die ersten 7, weil es heisst dort, ich habe dich geschaffen, du gehörst mir. Wenn du durch Ström gehst oder wenn du durch Feuer gehst, dir wird nichts passieren. Dort darüber habe ich schon eine Predigt gemacht, da tue ich jetzt leider drüber kommen. Aber ihr dürft da gerne das noch mal geniessen. Und ich starte dann ab Vers 8. Aber dort drinnen dürfen wir es ja für uns nehmen. Wir sind sein Volk. Gott hat Israel geschaffen und so wie er zu Israel treu bleibt, bleibt er für uns treu. Er wendet sich nicht ab, er gibt uns nicht auf, er bleibt treu. Er ist unser Erlöser. Und dann kommt Vers 8. Bringt das Volk her, das blind ist, obwohl es Augen hat. Holt diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. Der Herr ist der Erlöser Israels, auch wenn sein Volk blind geworden ist für ihn. Und wenn wir jetzt das Alte Testament durchlesen, dann merken wir, Israel ist jetzt nicht vor dem Exil der glanzvoll treue Knecht gewesen. Und jetzt, wo sie im Exil sind, jetzt, wo sie in Babylon verschleppt sind, als Sklaven dort, müssen irgendwie überleben, jetzt ist ihre Hoffnung noch mehr gesunken. Weil jetzt hat sich Gott ja abgewendet von ihnen. Jetzt, wo sollen denn ihre Gebet hergehen, wenn Gott sie nicht mehr hört? Was bringt es denn jetzt noch, treu zu sein, jetzt, wo wir den Tempel verloren haben? Jetzt, wo wir das gelobte Land verloren haben? Jetzt, wo wir irgendwo sind? Und sie sind auf andere Götze gekommen, sie sind blind geworden für Gott. Und sie haben sich probiert abzulenken. Vielleicht kommt uns das auch bekannt vor. Dass wir für etwas beten und kämpfen und einstehen. Und es passiert einfach nichts. Und wir werden frustriert und wir werden wütend und traurig und rebellisch und denken, warum Gott? Und irgendwann versuchen wir uns vielleicht auch abzulenken. Oder geht das Gegenteil. Gott möchte ganz spezifisch etwas und ich habe absolut keine Lust auf das. Alles, nur nicht das. Und Gott bleibt hartnäckig dran und gibt mir nur das. Vielleicht fange ich dann an, um mich abzulenken und nicht herzuhören, nicht herzusehen, weil das, was Gott von mir verlangt, das will ich nicht. Und geistlich gesehen, tue ich meine Ohren zu für sein Reden. Und in all diesen Situationen sehe ich Gott. Hol diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. Wenn Gott unerreichbar ist, wenn ich nicht parat bin auf sein Hören, sagt er, komm zu mir zurück. Und vielleicht bist du heute auch da und schwankst so ein bisschen zwischen wow, hier haben die Leute etwas Faszinierendes gefunden. Und vielleicht haben sich ein bisschen den Verstand verloren. Vielleicht sitzt du hier und bist dir nicht ganz sicher, ob du all dem, was die Bibel und die Christen erzählen, wirklich glauben kannst. Vielleicht fällt es dir schwer, die Bibel so zu glauben, genauso wie sie geschrieben ist. Und du bist so hin und her gerissen, weil du siehst in der Welt mehr Krieg als Gnade. Und du siehst mehr Zerrüttung als Versöhnung. Du siehst mehr Krankheit als Heilung. Du liest die Bibel von all diesen Wundern und selber siehst fast nichts. Und selber in deinem Alltag merkst du fast nichts. Und man fragt sich, wo ist die Wunderkraft? Wo ist die Kraft Gottes? Jesus hat gesagt, und meine Auferstehungskraft ist in euch. Wie oft erleben wir diese Auferweckungskraft von Jesus in unserem Alltag? Oder anders gefragt, wann hast du das letzte Mal Gottes wirklich erlebt? In den letzten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren. Gib euch da mal einen Moment Zeit. Und vielleicht erlebst du Gewaltiges. Und vielleicht ist dein Alltag ziemlich normal, ziemlich alltäglich. Und du möchtest mehr davon hören, mehr davon sehen. Und ich verstehe dich. Ich will mehr sehen. Ich will mehr. Ich möchte so gerne, dass Jesus kommt. Nicht, weil ich vom Leben müde bin, aber die Majestät, die Herrlichkeit zu sehen. Die ist unvergleichlich. Nichts, was man hier finden kann, würde das annähernd herkommen. Das zu sehen, das gelustet mich. Warum also erlebe ich in meinem Alltag nicht wahnsinnig viel? Euer Alltag ist vielleicht anders, aber meiner ist meistens ein bisschen basic. Und ich habe mir viel darüber nachgedacht. Und irgendwo bin ich zum Schluss gekommen, ja, vielleicht jetzt bei mir, kann es sein, dass ich mich an Gottes Segen langweile. Vielleicht ist Gott für mich Gewohnheit geworden. Vielleicht habe ich an all dem reich gedeckten Tisch schon so viel gehabt, dass es für mich gar nicht mehr so gewaltig ist. Und ich habe heute, einfach letzte Woche, die Frage bekommen. Wo habe ich sie? Hier. Wenn Gott dir alles erfüllen würde, was du letzte Woche gebetet hast, würde die Welt anders aussehen. Gibt es mehr Frieden, mehr Versöhnung? Gibt es mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt? Würde die Welt anders aussehen? Oder wäre einfach dein Essen gesegnet, ein paar grüne Ampeln auf der Straße und ein super Parkplatz? Und ich sage nicht, dass wir hier keine Wunderkraft sehen, weil es an unseren Gebeten liegt oder dass wir falsch beten. Ich glaube, hier gibt es ganz viele treue, gute Beter, die vieles erwarten. Ich sage einfach, ich persönlich könnte mutiger beten. Ich könnte mehr beten von der Kraft, die ich sehen möchte. Ich bete nicht jeden Tag, dass sein Himmelreich sichtbar werden soll. Und vielleicht gibt es hier bei uns auch ein paar, die anfangen, für die Kraft zu beten, was ich sehe. Bringt das Volk her, das blind ist, obwohl es Augen hat. Holt diejenigen herbei, die taub sind, obwohl sie Ohren haben. Ja. Der Herr ist unser Erlöser, auch wenn wir blind sind. Das ist nicht zu früh. Ja. Gott sieht hier bei Vers 8, und wenn du blind und taub bist, wenn du mich nicht sehen willst, nicht willst sehen, mich nicht willst hören, mich nicht kannst hören, komm zu mir zurück. Ich bin die Erlösung. Ich will dich in meine Herrlichkeit sehen. Ich will, dass du siehst, was ich am Wirken bin. Wenn du blind und taub bist, komm zurück. Und dann Vers 8 bis 10. Alle Völker sollen sich versammeln und die Nationen zusammenkommen. Wer von ihnen konnte dies ankündigen? Sie sollen uns die Weissagungen ihrer Götter hören lassen. Sie sollen ihre Zeugen bringen und Beweise vorlegen, damit man es hört und sagt, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ihr seid mein Diener, den ich erwählt habe. Ihr seid dazu auserwählt, mich zu kennen, an mich zu glauben und zu erkennen, dass ich allein Gott bin. Es gibt keinen Gott, der vor mir erschaffen worden wäre, und auch nach mir wird es keinen geben. Jesaja nimmt uns da mit in eine Art Gerichtssitzung vor den Nationen. Und die Streitfrage ist, wer ist der wahre Gott? Sie sollen Züge bringen für ihre geschnitzten Götzer. Sind die echt oder ist der Gott Israel echt? Die Nationen finden keine Züge, die können bezeugen, dass es wirklich der wahre Gott ist. Und Gott wählt Israel für sie Züge zu sein. Und wir erleben da so ein Wunder. Von Vers 8 haben wir gehört, dass Israel blind und taub ist. Gott ruft einen Zeugen, der blind und taub ist, in den himmlischen Gerichtshof. Weil er an ihm ein Wunder vollbringen will. Weil er zeigen will, dass er tatsächlich Gott ist. Und dass er treu bleibt, dass er nicht aufgibt. Und Israel hat die Riesenaufgabe, von Gott zu bezeugen. Von Gott, der majestätisch und herrlich und gut und allmächtig und ewig ist. Vor ihm hat es kein Gott gegeben und nach ihm wird es kein Gott geben. Ewigkeit. So ein Konzept, das wir uns einfach nicht so ganz fassen können. Irgendwo haben wir es, glaube ich, akzeptiert, dass das mal kommen wird. Und gleichzeitig so ganz checken haben wir es, glaube ich, nicht. Können wir gar nicht. Es gibt nichts, wo hier auf der Welt ewig bleibt. Ewigkeit, ein Ort, wo man nicht altert, wo nichts stirbt. Ein Ort, wo man nicht sparen kann. Ein Ort, wo ewig ist. Und ich hatte mal einen Professor und der hat mir das so erklärt. Und vielleicht hilft es euch, aber es ist einfach ein Versuch zu erklären. Weil hier gibt es ja nichts, wo man das erklären könnte. Er hat gesagt, unsere Welt gleicht an einem stehalten Gameboy. Und das Mantel dort oben, das kann nur vorwärts und rückwärts gehen. Das kennt nur Grautöne. Das Mantel, das hat keine Ahnung von Farben. Keine Ahnung von unserer Welt. Das Mantel hat keine Ahnung, was es gibt von Gerüchen oder Essen, von Geschmäckern. Er hat keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn der Wind durchs Haar bläst. Er kann sich unsere Welt nicht vorstellen. Unsere dreidimensionale Welt, die so viel Sinn in sich hat, so viel Farben, so viel Dynamik. Und für uns ist es völlig normal. Und der Professor hat gesehen, wir sind so ein bisschen wie in so einem Game, so in einer Zeitkapsel. Hier auf unserer Welt, in unserer Galaxie, gibt es einfach so Elemente, die drinnen sind, die es aber im Himmel nicht gibt. Und der Himmel ist all das, was aussen dran ist. Und in dieser Sprache wäre der Himmel vielleicht 7D, vielleicht 10D, vielleicht 50D. Wir können uns das einfach nicht vorstellen. Aber wir können staunen und bezeugen von dem Glimps, den wir mitbekommen, von der Erfahrung, die wir mitbekommen, von dem, was wir gesehen und geschmeckt haben, das sollen wir bezeugen. Israel soll bezeugen, das, was sie mit Gott erfahren haben. Und wir dürfen uns ja genau gleich in die Aufgabe stellen, als Kirche, als Christen, zu diesem Volk gehören. Wir dürfen Zeugen sein von dem, was Gott in uns gelöst hat, in dem, wo Gott uns schon befreit hat, wo er uns schon berührt hat. Von diesen kleinen Strahlen vom Himmel, die wir erlebt haben, das dürfen wir überzeugen. Und Gott hat ja gesehen, wir sind das Abbild Gottes. Wir als Menschheit sind das Abbild Gottes. Und für uns Christen, was reflektiere ich denn von Gott? Wenn die Leute mich ansehen, was für einen Gott sehen sie? Reflektiere ich Freude, Sanftmut, Stärke, Treue? Was ist das, was die Leute in mir sehen, was ich von Gott weiter erzählen darf? Er ist unser Erlöser und wir sollen von dem erzählen, von was wir erlöst geworden sind. Dann Verse 11 bis 13. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Retter. Ich habe es selbst verkündigt und es euch wissen lassen. Dies kann man von dem fremden Gott, den ihr bei euch habt, nicht behaupten. Ihr seid meine Zeugen, dass ich der einzige Gott bin, spricht der Herr. Das bin ich auch weiterhin. Keiner kann aus meiner Hand entkommen. Ich wirke und niemand kann es verhindern. Das könnt ihr euch jetzt nur mal auf die Zunge lassen. Ich allein bin der Herr. Es gibt keinen anderen Retter. Gott offenbart sich hier als die unvergleichliche Quelle von Rettung, von Erlösung, von Herrlichkeit. Und Gott ist dort drinnen auch kein Schweizer Individualist, der sagt, du hast ja die Wahl zwischen dem. Er sieht auch nicht das, was du fühlst, das, was du kennst, das ist deine Wahrheit. Gott sagt dort, es gibt einen Weg, es gibt einen Retter. Und du kannst dich darüber ärgern oder du kannst es geniessen. Es ist deine Wahl. Und dann in Vers 13 ist es eine Erinnerung an Gottes Treue. Dass, wenn alles sich verschiebt, alles sich verändert, dass seine Treue bleibt. Dass sein Versprechen treu bleibt. Dass das kommt, dass niemand an seinem Plan rütteln kann. Niemand kann es kaputt machen, niemand kann es verändern. Wir können mit ihm beten und ab und zu lässt er sich auf unser Gebet ein. Aber wir können nicht etwas machen, damit sein Plan dann nicht funktioniert. Oder anders ausgedrückt. Genau, das könnt ihr mal lesen. Auf Deutsch übersetzt heißt es, als Gott deinem Leben eine Berufung gibt, hat er deine Dummheit bereits einkalkuliert. Das Beruhigendste, was ich je gehört habe. Ich kann meine Berufung nicht kaputt machen. Jemand anderes in meinem Umfeld kann meine Berufung nicht kaputt machen. Wir als Volk können Gottes Plan nicht kaputt machen. Wenn er etwas verspricht, dann bringt es zu Boden. Und wenn wir das Gefühl haben, ja, aber so, wie ich jetzt bin, oder so, wie der jetzt ist, würde das nie funktionieren. Aber Gott steht ja über Raum und Zeit. Für ihn ist nichts unmöglich. Und er hat alles schon gesehen und alles einkalkuliert. Er ist der Ewige, der Allmächtige. Und er ist unser Erlöser. Unser Erlöser und der Einzige, der uns erlösen kann. Er ist der Erlöser Israels und wird sein Volk auch schon so, wie er es vorher gemacht hat, erlösen. Verse 14 bis 18. Der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, sagt, um euretwillen habe ich nach Babel gesandt und werde dort alle in die Flucht schlagen. Auch die Babylonier, die stolz auf ihren Schiffen sind, ich bin der Herr, euer Heiliger, Israels Schöpfer und König. So spricht der Herr, der einen Weg durch das Meer bahnte, einen trockenen Pfad durch die mächtigen Fluten. Ich rief Streitwagen und Pferde, Heer und Befehlshaber herbei und ließ sie umkommen, damit sie nie mehr aufstehen. Sie wurden ausgelöscht und sind wie ein Docht verglommen. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Hier redet Gott zu Israel in diesem Exil und erinnert sie daran, in Ägypten seid ihr auch Gefangene gewesen. Und in Ägypten habe ich euch befreit. Ich habe euch durch das Schilfmeer durchgebracht und ich habe die Ross und Wege in diesen Fluten vernichtet. Ich habe euren Feind besiegt. Und darum würde ich euch aus Babel retten. Und ich würde einen Weg machen, genauso durch das Schilfmeer, mache ich einen Weg von Babylonien zurück nach Jerusalem. Und genauso wie ich die Ägypter besiegt habe, würde ich die Babylonier besiegen. Es ist die Erinnerung, Gott hat schon mal gewirkt und er wird wieder wirken. Gott hat schon mal befreit und er wird wieder befreien. Gott hat schon mal vergeben und er wird wieder vergeben. Und dann im Vers 15 erinnert er sich daran, ihr werdet befreit und ich bin euer Gott. In diesen vier Sachen, wer er ist. Er ist der Herr. Gott vom Bund von Abraham, Isaac und Jakob. Abraham, Isaac und Jakob. Er ist der Heilige. Er ist der Einzige, der anbetungswürdig ist. Er ist anders als jegliche menschliche Natur. Er ist der Schöpfer Israels. Er hat geschaffen und er schöpft und er wirkt und er wird nicht aufhören zu wirken. Und zu seiner Ehre hat er das Volk geschaffen und zu seiner Ehre wird er das Volk befreien. Und er ist der König. Er regiert. Er hat Macht und er segnet. Er schützt. Anders als alle Könige hier auf der Erde, tut er versorgen. Ist er gerecht? Ist er gut? Und lässt uns nicht im Stich. Und dann ermutigt Gott die Juden im Exil nicht über das Vergangene nachzudenken. Und hier meint er explizit gerade die Situation, wo Jerusalem gefallen ist, der Tempel zerstört worden ist und sie im Exil sind. Denk nicht mehr darüber. Weil Gott will etwas Neues machen. Gott will sie aus dem Exil rausführen. Und wenn sie festklammern an ihrem Versagen, an ihrer Sünde, an dieser Gefangenschaft, dann werden sie nie bereit sein, loszugehen. Sie müssen langsam umdenken und offen sein für etwas Neues. Aber denk nicht dran, funktioniert fast so gut wie hab keine Angst. Oder bist doch einfach nicht so traurig. Das bringt kein Deut weiter. Das bringt überhaupt gar nichts. Weil wenn wir sagen, denk nicht an, denken wir genau an das. Warum bringt Gott plump gesagt, so ein blöder Spruch. Weil Gott sieht ja nichts vergeben. Gott sieht nichts Dummes. Warum bringt er denn so einen Satz, der uns nichts bringt? Vielleicht, weil er uns daran erinnern will, dass es gewisse Sachen gibt, die nur Gott machen kann. Und er erinnert uns ja mit diesen 10 Geboten. Wir sollen nicht hassen, weil Gott ist der gerechte Rächer. Uns tut Hass zerstören, ihn nicht. Er ist der Rächer. Wir sollen nicht morden, wir sollen kein Leben nehmen, weil Gott ist der Richter über Leben und Tod. Er kann das halten, ein Leben zu zielen gehen oder nicht. Und wir sollen uns nicht sorgen, weil Gott unser Versorger ist. Nur Gott kann aushalten all diese Schreckensvorstellungen und nicht kaputt gehen. Und wir Menschen, wir können Zweifel und Angst einfach nicht lange aushalten, ohne daran zu zerbrechen. Und Gott sagt dort, denk nicht mehr dran, sorg dich nicht, fürchte dich nicht. weil ich kümmere mich darum. Und Gott wird sich darum kümmern, weil wir ihm wichtig sind. Und wenn das uns wichtig ist, wird es ihm wichtig, weil wir sind ihm wichtig. Und er ist der Versorger, er ist der gute Hirte, er kann das alles tragen. Vielleicht bist du heute da und fühlst dich innerlich wie in einem Exil. Oder du hast Situationen erlebt, wo du einsam bist, wo du isoliert bist, wo du ungerecht behandelt worden bist. Und dort, genau dort, sagt Gott jetzt, vielleicht heute zu dir, das kannst du prüfen oder nicht, denk nicht mehr daran, was war, und grüble nicht mehr über das Vergangene. Wir sollen nicht einfach alles vergessen und ignorieren und auf die Seite tun, es soll uns nicht mehr berühren, weil wir sind ja leidenschaftlich für das. Wir haben ja das Problem. Es tut ja unsere Seele belasten. Es ist unmöglich, nicht daran zu denken. Aber wir können dafür immer wieder einen Tausch machen mit Gott. Wir können unseren Ärger, unseren Frust Gott geben und er gibt uns seinen Frieden. Wir können Gott unser ganzes Elend zeigen und Gott zeigt uns seine Herrlichkeit. Wir können ihn in unser Exil, in unsere Not einladen und er schenkt uns Freiheit. Vielleicht im Geist und vielleicht ganz real in unserem Leben. Aber wir müssen anfangen loslassen. Wir müssen anfangen vertrauen, dass Gott sich darum kümmert. Und das wird vielleicht eine tägliche Challenge, vielleicht eine wöchentliche Challenge. Vielleicht muss ich immer wieder sagen, Gott, das kümmert mich, aber ich weiß, dass es dich noch viel mehr kümmert. Und ich gebe es ab, du sollst es tragen, du sollst dich sorgen. Ich muss es nicht tragen. Zeig du mir deine Gedanken. Zeig du mir deine Sicht. Ich will täuschen mit dir. Er ist unser Erlöser und wird nicht aufhören. Er ist der Erlöser Israels und er löst sein Volk zu etwas Neuem. Vers 19 bis 20. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem auserwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffte, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Ich habe diese Woche ein ganz spannendes Gespräch mit der Frau und ich durfte viel lernen, wie sie glaubt, wie sie betet. Und dann habe ich sie gefragt, was gibt denn dir Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Und sie hat gesagt, oder sie hat irgendwie gelacht und gesagt, was für eine Hoffnung? Sie hat keine reale Hoffnung gehabt. Und vielleicht redet heute Gott zu unserer Seele, dort, wo wir beten, dort, wo wir kämpfen, dort, wo wir innerlich eine Wüste haben. Weil wir so darum geringt haben und es wächst einfach nicht. Und wir sind so enttäuscht und so entmutigt und so verletzt. Weil wir immer wieder Hoffnung gebracht haben und gehofft haben, es wird sich ändern, Gott wird eingreifen. Und irgendwie haben wir gleich nichts gesehen. Und mittlerweile ist an diesem Punkt in unserer Seele alles tot. Und es wächst nicht mehr. Es ist nur noch Staub und Wüste übrig. Und dann sieht Gott dort rein. Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. dort, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Und er sagt, ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Vielleicht sind wir zu müde, zu enttäuscht, zu verletzt oder zu beschämt, nochmal zu beten. Und Gott sagt, aber ich bin hier und ich will etwas Neues machen. Nicht alles komplett über den Haufen werfen, aber etwas Neues machen. Und es gibt zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte Nachricht. Wenn wir so eine innere Wüste haben, ist die schlechte Nachricht, dass wir vielleicht nicht einen Tropenwald bekommen. Vielleicht bleibt unsere Wüste eine Wüste mit einfach einzelnen Brunnen. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott drin ist und uns immer Worte frischen. Er lässt uns nicht zugrund gehen. Und ich habe eine gute Freundin, mit der ich schon seit der Lehre unterwegs bin. Und ich probiere sie immer wieder zu ermutigen, irgendwo im Glauben die Schritte zu machen. Sie hat eine schreckliche, schreckliche Kindheit gehabt und hat ganz viele Verletzungen und Komplexe mitgenommen und wollte irgendwie nichts wissen von Kirche. Von Jesus ein bisschen, aber schon vom Rest will sie nichts. Und vor 2 Wochen konnte ich sie einladen an ein Wochenende zum Leben befreit. Und zu meinem riesen Erstaunen ist sie tatsächlich gekommen. Und ich war gespannt. An diesem Wochenende ist es darum gegangen, um Bekehrung, innere Heilung, Geistestaufe. So ein kurzer Basic-Check. Und sie hat an diesem Wochenende tatsächlich jemanden gefunden, also eine Seelsorgerin, wo sie gefunden hat, okay, ich glaube, ich bin bereit, mein Leben ein bisschen aufzuschaffen. Und das ist so ein kleines, kleines Rinnsäli in dieser Wüste. Das ist kein riesender Bach, aber es ist das erste Bächle seit 10 Jahren. Und vielleicht ist in dieser Wüste auch noch nicht gerade sofort eine blühende Wiese. Vielleicht müssen wir unsere Wüste durchforsten nach kleinen Wasserquellen, nach Brunnen, die tief graben. Aber Gott verspricht uns hier, uns nicht zu gehen. Wir werden nicht austrocknen, wir werden nicht müde werden, weil Gott ist da. Und er grabt Brunnen. Er ist das Wasser vom ewigen Leben. Und er lädt uns nicht erlinzigen. Er macht etwas Neues. Und es ist an uns, ob wir mutig genug sind, zu durchforsten, ob wir irgendwo Wasser suchen, ob wir irgendwo Wasser finden. Und so wie Gott die Israeliten im Exil aufgefordert hat, zu sagen, denk nicht mehr das Alte, ich will das Neue mit dir denken, ist die gleiche Aufforderung für uns heute. Denk nicht mehr an das, such etwas Neues. Dort, wo Gott am Wirken ist. Er ist der Herr, unser Erlöser und will, dass wir sehen, dass etwas Neues entsteht. Jesus, danke, dass du der Erlöser von Israel bist. Dass du unser Erlöser bist. Und ich möchte dich wirklich beten, gerade heute, dass du für Israel einstehst. Gerade ganz konkret in all diesen schwierigen Verhandlungen. Jesus, du hast versprochen, du bist der Erlöser, du bist der Schöpfer, du bist der König. Und ich bitte dich, dass du dein Volk zurückholst, dass du mächtig einstehst für dein Volk. Aber auch für uns. Jesus, du kennst unsere Seele. Du kennst das, wo wir immer wieder darum zirkeln. Du siehst unsere Hoffnung und du siehst unsere Wüste. Und Herr, ich bitte dich, richte unsere Augen nach deinem Brunnen aus. Lass uns zu dir kommen und lass uns von deinem Wasser schöpfen. Dass wir neu erfrischt werden, dass wir neu ausgerichtet werden. Heilige Geist, zieh du ein. Füllt unseren Tank dort, wo er leer ist. Schenkt uns deine Sicht. Überall dort, wo wir an eine Lüge glauben. Überall dort, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Überall dort, wo wir irgendwelche Lasten mit uns tragen, die zu fest ist, die zu viel ist, die du viel besser kannst tragen. Zeig uns deine Herrlichkeit. Amen.